ARD Sounds.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Benjamin Netanyahu spricht ja auch gerne davon, dass Israel sich an Sparta ein Vorbild nehmen soll und spricht sogar zum Teil von einem Super-Sparta. Israelische Historiker weisen aber zu Recht darauf hin, Sparta ist an seiner Militarisierung zugrunde gegangen.
Israel wurde auch zuvor aus 5 Ländern definitiv angegriffen, aus all den Ländern, in denen das iranische Regime Proxys hat. Warum ist es hingegangen zu dieser massiven militärischen Strategie? Und dafür ist eben der 7. Oktober und die Tatsache, dass Israel von der Hamas angegriffen wurde, ganz, ganz zentral. Und das schreibt ja Herr Herrmann zum Beispiel auch, wie Trump, Netanyahu und die Hamas den Nahen Osten zerstören.
Ich werde gefragt, ob wir ewig vom Schwert leben werden. Ja, so der israelische Ministerpräsident Netanyahu im Oktober 2015 im Parlament der Knesset. Warum das Schwert, also die militärische Verteidigung für Israel, unumgänglich ist, das hat der 7. Oktober 2023 einmal mehr gezeigt. Ob das Schwert allein politische Lösungen für ein Leben in Frieden schafft, das darf bezweifelt werden. Ist der Nahe Osten zu einem ewigen Kreislauf der Gewalt verdammt? Darum geht es heute im zweiten Gedanken mit 2 Nahost-Experten, die ganz verschiedene Bücher zur Lage der Region geschrieben haben. Herzlich willkommen Steffi Henschke in Tel Aviv und Rainer Herrmann hier im RBB-Studio.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Natascha.
Vielen Dank, dass wir hier sprechen dürfen.
Manchmal möchte ich gern schreien. Meine Ringen um eine Haltung im Nahostkonflikt. So heißt dein Buch, liebe Steffi Henschke, das gerade im Aufbau Verlag erschienen ist. Und ganz kurz dazu, warum wir uns duzen. Wir haben uns vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung zu den Israel-Studienreisen der Bundeszentrale für politische Bildung kennengelernt und seitdem duzen wir uns. Du bist freie Reporterin, vor allem für die Zeit. Du hast Politikwissenschaft studiert und befasst dich seit über 10 Jahren mit Israel und Palästina. Manchmal möchte ich gern schreien, es klingt nach Verzweiflung. Worüber bist du denn besonders verzweifelt?
Ja, diese Verzweiflung, glaube ich, passiert auf 2 Ebenen. Und in der Anmoderation hast du die gerade beide erwähnt. Die erste Ebene ist wirklich die Frage des ewigen Kreislaufs der Gewalt. Es herrscht diese Waffenruhe von Pakistan verhandelt seit knapp einer Woche zwischen Israel, den USA und dem Iran. Und niemand weiß, wie es weitergeht. Ich persönlich sehe gerade nicht, wie es besser werden soll. Und die zweite Ebene ist zum Beispiel diese Frage, wenn du sagst, ob das Schwert allein politische Lösungen für ein Leben in Frieden schafft, das darf bezweifelt werden. Und ich glaube, darüber diskutieren wir viel journalistisch. Es geht sehr viel um Narrative. Und das stellt mich auch immer wieder vor Herausforderungen, wie ich versuche eigentlich auch das in dem Buch so ein bisschen transparent zu machen, die Ebenen ja, darzustellen und zu zeigen, wie vielseitig man verzweifeln kann an diesem Konflikt.
Die Zerstörung des Nahen Ostens, Trump, Netanyahu, die Hamas und die neue Ordnung des Schreckens, so heißt das neue Buch von Rainer Herrmann. Sie kennen, Herr Herrmann, die ganze Region sehr gut. Sie waren Korrespondent für die FAZ in Istanbul und Abu Dhabi. Sie haben Islamwissenschaft studiert und schon viele Bücher über die Entwicklung in der Region geschrieben. Das Aktuelle, das haben Sie im Dezember 25 abgeschlossen. Und seitdem, Steffi Henschke hat es gerade erwähnt, hat die Welt einen zweiten großen Krieg Israels und der USA gegen Iran erlebt, der möglicherweise weitergeht und die ganze Weltordnung und auch Ökonomie erschüttert. Wer zerstört den Nahen Osten, Herr Herrmann?
Die Zerstörung geht vor allen Dingen von 2 Staaten aus, die mit Anwendung von Gewalt die politische Ordnung, die regionale Ordnung verändern wollen. Das sind Iran, Israel, unterstützt durch die Vereinigten Staaten. Alle anderen Staaten sind derzeit Status quo. Akteure, die nicht eingreifen wollen, die Golfstaaten beteiligen sich nicht aktiv am Krieg, sodass es sich nicht um einen Flächenbrand handelt, aber um die 2 Akteure, die die Gunst der Stunde nutzen wollen, um zu ihren Gunsten eine Veränderung durchzusetzen. Das Vorgehen von Israel kann man als aktive Prävention umschreiben, den Krieg in Nachbarstaaten zu tragen, die in Feindesland zu tragen. Und daher haben wir so zum ersten Mal seit der Gründung des Staates Israel einen permanenten Kriegszustand, der die Region erschüttert und der eine neue regionale Ordnung hervorbringt. Diese Zerstörung des Nahen Ostens ist allerdings keine neue Erscheinung. Wir haben wirklich einen Kulminationspunkt. 2003, der amerikanische Einmarsch im Irak war eine Einladung an Iran, in andere Staaten vorzudringen. 2011, mehrere Staaten sind gescheiterte Staaten geworden, sodass wir einen Zerfallsprozess von Ordnung, von Staaten, von Gesellschaften haben, der nun einen Höhepunkt erreicht.
Mein erster Gedanke, wenn ich jetzt die aktuelle Kriegssituation und den Angriff Israels und der USA auf Iran sehe, war und ist, dass es doch mich erstaunt und auch erschüttert, dass diese beiden Länder trotz weltbester Geheimdienste offenbar die Verteidigungsfähigkeit Irans vollkommen unterschätzt haben und damit ja auch nicht nur ihren Ruf in der Welt riskieren, sondern tatsächlich auch die Sicherheit ihrer eigenen Bürger. Teilen Sie diesen Eindruck? Teilst du den Eindruck, Steffi?
Ich würde definitiv auch den Eindruck teilen, wenn es um Donald Trump geht. Er hat ganz offenbar vollkommen unterschätzt, mit welchem Gegner er sich da anlegt. Ich bin nicht sicher, ob Israel das unterschätzt hat, ob die israelischen Geheimdienste das unterschätzt haben oder ob eben auch Benjamin Netanyahu das unterschätzt hat. Was Netanyahu aber ganz eindeutig unterschätzt hat, ist das strategische Vermögen, zu dem das iranische Regime jetzt noch in der Lage ist. Und was wir eindeutig sehen, ist, dass das iranische Regime einen strategischen Sieg erzielt hat, dadurch, dass es dafür gesorgt hat, dass der Libanon in die Waffenruhevereinbarung zwischen USA und Iran mit eingebunden werden soll. Das hat Netanyahu vollkommen überrascht. Damit hatte er nicht gerechnet. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir stärker schauen sollten, wie strategisch fähig das iranische Regime noch ist.
Herr Herrmann.
Zum einen ist schon unfassbar, über welche geheimdienstlichen Fähigkeiten, welche militärische Schlagkraft die Vereinigten Staaten und Israel verfügen. Das ist punktuell. Sie sehen die Bäume, aber sie sehen den Wald nicht. Also dabei gibt es in beiden Ländern hervorragend Iran-Experten. In Amerika Vali Nasser, Susan Mulroney, in Israel Dani Citrinovic. Der Haken ist, dass die Politiker nicht auf die Berater hören. Die Politiker gehen, gerade Benjamin Netanyahu, Risiken ein. Und es war der politische Wille von Netanyahu, diesen Krieg zu beginnen. In den Vereinigten Staaten haben Militärspitze, der CIA-Chef, haben sich sehr skeptisch geäußert über die Erfolgsaussichten dessen, was Netanyahu als Ziel vorgegeben hat. Das heißt, das Wissen, sagen wir, um die Maschine, gut geölte Maschine Iran, liegt vor, aber die Politiker haben darauf nicht zurückgegriffen, sondern haben ihrem Instinkt gefolgt und sind in diesen Krieg gegangen.
In der New York Times ist ja ein ganz interessanter Artikel darüber erschienen, wie tatsächlich Benjamin Netanyahu Donald Trump persönlich ja überzeugt hat, dass dieser Krieg nötig und auch erfolgversprechend sein würde. Und an diesem Punkt sind wir heute nicht, dass wir einen großen Erfolg sehen, oder Steffi?
Nein, wir sind weit davon entfernt. Ich glaube auch, wir sehen es innerhalb von Israel, dass Netanyahu weit entfernt ist davon, das als Sieg auslegen zu können. Du hast den Artikel gerade angesprochen. Was ich da ganz interessant fand, ist ja, dass Trump immer auf jemanden hört oder zu hören scheint. Und dieses Mal haben wir zum ersten Mal das so ein bisschen in diesem New York Times Artikel so wunderbar dokumentiert, wie es Netanyahu gelungen ist, Trump zu überzeugen. Aber dass ihn irgendjemand von diesem Krieg überzeugen würde oder überzeugen hat müssen, das war ja relativ naheliegend. Also das ist ja das große Problem bei dieser erratischen Person Donald Trump, dass sie immer gefühlt auf den letzten Berater hört, der die besten, verlockendsten Argumente hat.
Versuchen wir mal im Laufe dieser knappen Stunde unserer Debatte auf drei Länder oder besondere Regionen im Nahen und Mittleren Osten zu schauen. Israel, Palästina, Iran und die Golfstaaten. Schauen wir zuerst nach Israel und Palästina. Ich habe Netanyahus Satz von 2015 zitiert, wollen wir ewig vom Schwerte leben? Ja. Und du schreibst in deinem Buch, Steffi Henschke, wenn ich mich für etwas entscheiden muss in diesem Konflikt, dann für die Menschen, die Liebe empfinden und Kritik formulieren können, ohne sich dem Hass zu ergeben. Das ist eine Erfahrung, die ich genau so teile. Ich habe auch einige Jahre immer mal wieder aus Israel berichtet, vor allem in den Nullerjahren und vor allem über die sehr aktive und auch sehr regierungskritische Kulturszene. Aber meine Beobachtung ist, seit dem 7. Oktober 2023 hat sich die israelische Gesellschaft, die Stimmung und Einstellung in der Gesellschaft insgesamt sehr verändert. Also seit dem Massaker der Hamas und anderer Islamisten aus dem Gazastreifen im Süden Israels. Worin besteht diese Veränderung in deinen Augen, Steffi?
Zum einen wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr in der Lage, beide Seiten so auszuloten. Das, was du zitierst, dieser Satz stammt aus einer Zeit, in der ich hin und rüber fahren konnte zwischen quasi Tel Aviv und Ramallah. Das war zwischen 2016 und 2018. Und ich glaube erstens, wie gesagt, dass das faktisch sehr schwierig geworden ist. Das besetzte Westjordanland ist sehr oft einfach abgeschirmt, abgeschnitten, Checkpoints sind geschlossen. Wir sehen einen wahnsinnigen Zuwachs an der Gewalt von radikalisierten Siedlern und aber eben auch in beiden Gruppen einfach eine Radikalisierung, eine Erschöpfung und ein ganz großes Misstrauen. Also ein Misstrauen, was, ich glaube, ich noch nie so hoch war wie jetzt. Innerhalb der israelischen Gesellschaft sieht man, dass es ein Shift gibt nach rechts, in dem Sinne, als dass man weniger interessiert daran ist, vielleicht Friedensverhandlungen zu führen, eine friedliche Lösung mit den Palästinensern anzustreben, aber eben auch sehr, sehr, sehr viel Angst. Also wenn ich Freunde habe, israelische, jüdisch-israelische Freunde, die vor dem 7. Oktober doch sehr daran interessiert waren, sich zu fragen, wie kann man das Verhältnis mit den Palästinensern verbessern, die komme ich teilweise heute nicht mehr in Jaffa, in dem teilweise arabischen palästinensischen Stadtteil in Tel Aviv, besuchen, weil sie sich einfach hier nicht mehr sicher fühlen.
Rainer Herrmann, Sie schreiben über Israel, es gehe, Zitat, nicht mehr allein um den Schutz des Staates, sondern um dessen Vergrößerung. Und Sie unterstellen der israelischen Regierung, im Nahen Osten der Hegemon sein zu wollen, also die herrschende Macht. Und ich würde das bestreiten. Also ich habe da viele Fragezeichen. Denn zum Beispiel anders als Iran hat ja Israel überhaupt kein Interesse, in irgendwelchen Nachbarländern Milizen zu installieren, um israelische Machtinteressen oder etwas Ähnliches durchzusetzen. Also wie meinen Sie das mit dem Hegemon?
Israel setzt keine Proxys in diesen Ländern ein, sondern die eigene Armee. Sie errichtet Pufferzonen im Libanon, in Syrien, hat seit dem 7. Oktober 2023 Luftangriffe gegen 6 Staaten geflogen, unter anderem gegen den USA-Verbündeten Katar, so das Motto der israelischen Politikwelt der aktiven Prävention, das heißt, einen Dominanzfrieden schaffen zu wollen, in dem Israel den anderen Staaten seine Ordnungsvorstellungen ja mehr oder minder aufzwingt. Benjamin Netanyahu spricht ja auch gerne davon, dass Israel sich an Sparta ein Vorbild nehmen soll und spricht sogar zum Teil von einem Super-Sparta. Israelische Historiker weisen aber zu Recht darauf hin, Sparta ist an seiner Militarisierung zugrunde gegangen, weil es versucht hat, autark zu sein und zu viele Ressourcen in das Militär gesteckt hat. Sparta war für einige Zeit in der griechischen Antike dann die vorherrschende Macht, aber ging daran zugrunde, dass es zu stark auf Militarisierung gesetzt hat und zu wenig auf gesellschaftliche Entwicklung, auf wirtschaftlichen Austausch mit den Nachbarn. Und ein Land hat nur dann Aussicht darauf, als Hegemon sich durchzusetzen, wenn die Nachbarn das auch akzeptieren. Und Israel ist derzeit so isoliert in der Region wie seit Jahrzehnten nicht.
Meines Eindrucks nach geht es Israel vor allem um den Schutz des eigenen Staates. Ja, mit militärischer Macht, aber weniger um Landnahme in den Libanon hinein. Also Groß-Israel, aber nicht in den Libanon hinein, nicht nach Jordanien hinein oder gar nach Ägypten, Sinai und so weiter. Das sehe ich nicht. Wie betrachtest du das, Steffi? Möchte Israel der Hegemon im Nahen Osten sein?
Ja, ich finde, das ist genau so ein Beispiel, wo sich zeigt, wie sich die beiden Ebenen teilweise verschränken und wie wir eigentlich versuchen, sachlich etwas zu besprechen und gleichzeitig auf einer Narrativebene diskutieren. Du hast den Begriff Groß-Israel gerade gebracht. Der wird so unterschiedlich interpretiert. Wir sehen ganz klar, wie Herr Herrmann auch gesagt hat, Netanyahu, Israel hat seine Strategie hin geändert zu dieser aktiven Prävention. Das wird ja sehr kritisiert, diese aktive Prävention. Gleichzeitig war ja, was Israel vor dem 7. Oktober gemacht hat, nämlich diese Defensivmaßnahmen, die werden ja Israel auch vorgeworfen. Also die Tatsache, dass man die Hamas als pragmatischen Partner betrachtet hat, dass man zugestimmt hat, dass über Katar Gelder an die Hamas fließen, das wird ja auch kritisiert, dass es immer wieder darum geht, um die Frage, wollte Netanyahu immer wieder Krieg führen? Also egal, wie man es dreht, kann man immer wieder den Vorwurf daraus ziehen oder daraus machen, dass Netanyahu diesen Krieg immer wieder möchte. Und Herr Hamann hat ja gerade auch angesprochen, dass Israel 6 Länder angegriffen hat. Israel wurde aber auch zuvor aus 5 Ländern definitiv angegriffen. Aus all den Ländern, in denen der Iran, das iranische Regime, Proxys hat. Also Libanon, Gazastreifen, Jemen. Vor dem 7. Oktober kamen teilweise auch Raketen aus Syrien. Auch da war ja die Hisbollah aktiv. Und eben aus dem Iran direkt. Das finde ich, ist dann einfach immer schwierig, dann zu sagen, es gibt diesen ganz großen Plan eines Groß-Israels, als strategischen Plan. Was aber eindeutig wiederum zu sehen ist, ist, dass Netanyahu das taktisch nutzt, dass es innerhalb seiner teils rechtsextremen Regierung Kräfte gibt, die ideologisch von einem Groß-Israel träumen, die er in der Koalition hält, indem er dann immer wieder ihnen auch so Versprechungen macht. Innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt es ein ganz großes Bedürfnis hin zu dieser aktiven Prävention, also eher den Feind präventiv vernichten, als dass von ihm nochmal Gefahr ausgeht. Das sehen wir ganz klar bei der Hisbollah im Libanon. Und gleichzeitig sehen wir ja aber auch, zum Beispiel hat die israelische Armee das vor 2 Wochen eindeutig gesagt, dass sich die Hisbollah nicht vernichten lassen wird, es sei denn, man würde durch den ganzen Libanon einmal durchgehen. Und wenn ich mit Militärexpertinnen und Experten spreche, sagen die ganz klar, dass mehr als eine Pufferzone nicht drin sein wird und dass auch diese Pufferzone nicht ewig gehalten werden könnte, weil es dafür an Militär fehlt. Und ich finde, wenn wir da uns bewusst machen, welche narrativen Ebenen oder welche 2 Ebenen wir hier haben, ist es immer sinnvoll, erstmal ein bisschen runterzustapeln und zu gucken, was können wir hier eigentlich, wovon reden wir faktisch? Und wenn wir faktisch von der Frage reden, will Israel hegemoniale Macht werden? Israel war ja auf dem Weg dazu vor dem 7. Oktober über wirtschaftliche Bündnisse. Also Israel hat wirtschaftliche Abkommen mit Ägypten, mit Jordanien, mit den Golfstaaten. Warum ist es hingegangen zu dieser massiven militärischen Strategie? Und dafür ist eben der 7. Oktober und die Tatsache, dass Israel von der Hamas angegriffen wurde, ganz, ganz zentral. Und das schreibt ja Herr Herrmann zum Beispiel auch, wie Trump, Netanyahu und die Hamas den Nahen Osten zerstören.
Wenn Israel so vorgeht, überzieht es dann aber nicht? Nehmen wir zunächst den Libanon. Ist es wirklich nötig, Dörfer dem Erdboden Platz zu machen, 1 Million Menschen zu Binnenflüchtlingen zu machen und das ganze Nachbarland zu destabilisieren, was ja auch wieder als Bumerang auf Israel zurückfallen könnte? Oder Syrien, nach dem Sturz von Bashar al-Assad und dessen Regime, hat Israel die Chance genutzt und 85% der Bestände der syrischen Armee zerstört. Anstatt dann die Chance zu ergreifen, mithilfe der arabischen Staaten in einen Dialog mit dem neuen Machthaber, den die Araber ja wollten, die golfarabischen Staaten, einzutreten. Oder nehmen wir Katar. Katar hat keinen Angriff auf Syrien gestartet und Israel hat dort ein Haus bombardiert, in dem Hamas-Leute einen Vorschlag von Donald Trump für Verhandlungen für eine Friedensruhe diskutiert haben. Das hätte ja auch im Interesse von Israel sein müssen.
Worauf ich hinaus möchte, ist, glaube ich, wirklich, es funktioniert nicht immer nur Good Guy, Bad Guy Ebene zu reden. Also es gibt die eine gute Seite und die eine schlechte Seite. Natürlich überzieht Israel dann dabei. Netanyahu agiert genau wie alle anderen Seiten aus Machtinteresse heraus. Und zum Thema Syrien muss man schon auch dazu sagen, dass es wie um Südsyrien geht, dass es dort die drusische Minderheit gibt, die aktiv nach israelischer Unterstützung und nach israelischem Schutz gefragt und verlangt hat. Das sind diese Details, auf die ich immer gerne hinweisen möchte.
Da muss ich Sie aber ein bisschen korrigieren. Ich sprach gestern noch mit Drusen aus der Region, die sagen, die Drusen sind dort sehr gespalten. Die einen hängen ihrem Anführer al-Hajjari nach, der tatsächlich den Staat der Drusen, den Staat Bashan, ausgerufen hat. Aber andere sagen, wir sind Araber, wir sind ein Teil Syriens. Also Israel nutzt dort die Spaltung der syrischen Gemeinde, um tatsächlich dann das Ziel der Kantonisierung Syriens zu erreichen. Und das ist etwas, was die arabischen Staaten nicht akzeptieren können, denn sie wollen einen starken arabischen Staat, in dem weder Iran Fuß fassen kann, noch der Islamische Staat wieder blühen kann. Und Israel schafft gerade die Voraussetzungen für die Fragmentierung Syriens, in dem solche Dinge wieder möglich sein würden.
Da würde ich sagen, schafft es Israel die Bedingungen für eine Fragmentierung oder das neue syrische Regime, das die Drusen in Südsyrien in Sweida nicht geschützt hat. Und ganz konkret sind es die Drusen von Majd al-Shams, von den Golani, mit denen ich sehr viel gesprochen habe, die teilweise die Grenze durchbrochen haben, um ihren Verwandten in Sweda zu helfen. Und da war Israel wirklich unter Druck, militärisch etwas zu tun, weil die sich teilweise selber bewaffnet haben und selber dort rüber sind. Und ich glaube, Sie haben das gesagt, es gibt eine Spaltung. Aber eine Spaltung heißt eben auch, dass es eine Gruppe gibt, die sich von Israel Schutz wünscht. Und das sind diese Details, die mir einfach wichtig sind. Und dann brauchen wir gar nicht so sehr über diese großen ideologischen Plan von Groß-Israel reden, wenn wir sozusagen auf so ganz kleine Punkte wie Südsyrien eigentlich eine Stunde diskutieren könnten.
Aber müssen wir nicht doch über Groß-Israel reden, insbesondere dann mit Blick auf den Gazastreifen, insbesondere auch mit Blick auf das Westjordanland? Also wir haben eben massive Zerstörungen im Gazastreifen nach dem 7. Oktober gesehen. Ein Krieg, den der ehemalige Ministerpräsident Israels Ehud Olmert als Vernichtungskrieg bezeichnet, als willkürliche, hemmungslose, brutale und kriminelle Tötung von Zivilisten. Wir sehen im Westjordanland eine Situation, die doch nach Vertreibung der dortigen palästinensischen Bevölkerung aussieht, zumindest ja, von Teilen der Siedlerbewegung mit Unterstützung der dortigen israelischen Polizisten oder auch IDF?
Dem würde ich definitiv zustimmen. Ich glaube, wenn wir von der Frage reden, was ist Groß-Israel, dann geht es genau darum, wie Israel sozusagen angebliche Pufferzonen oder erstmal einen ersten Schritt Pufferzonen schafft im Gazastreifen. Der Gazastreifen ist teilweise geteilt, wie das Westjordanland annektiert wird, faktisch quasi durch die Art, wie Israel seine Besatzungsmacht dort ausübt. Und eben auch im Südlibanon. Das ist genau das, worüber wir reden sollten. Aber wenn ich zum Beispiel mein Buch vorstelle und ich rede vor Schulklassen in Köln oder in Frankfurt und dann sagen mir Schüler, ja, Israel möchte doch bis zum Iran sich ausweiten. Das ist ein Groß-Israel-Begriff, mit dem ich Probleme habe.
Dem würde ich zustimmen, nach allem, was ich weiß. Was sagen Sie, Herr Herrmann?
Schauen wir in das Alte Testament, in die hebräische Bibel, in die Genesis oder im 5. Buch Mose, im Buch Joshua, da sagt der Herr zu Mose oder zu Joshua, dieses Land will ich da gehen, oder zu Abraham in der Genesis. Und da gibt die Bibel, ist kein Geografiebuch, aber sagt an mehreren Stellen von einem Strom zum anderen Strom, also vom Nil bis zum Euphrat, an anderer Stelle vom Euphrat bis an das Mittelmeer. Also das sind wabernde Begriffe, auf die sich heute die biblischen Zionisten stützen. Zionismus bedeutet siedeln, sagte mir einmal ein Israeli. Und siedeln, das war, damit verbanden wir früher das sozialistische Kibbutzim-Projekt. Das hat sich nun ganz verändert. Heute denken wir, wenn wir an Siedeln denken, an biblisch inspirierte Siedlungen im Westjordanland, die ihren Anspruch mit Verweisen auf die hebräische Bibel begründen. Und da kommen dann so Ideologen wie Meir Kahane ins Spiel, der nun salonfähig geworden ist über den Innen- und Polizeiminister Ben-Gvir, in dessen Büro ein Bild von Meir Kahane hängt oder hängen soll. Eine Ideologie, die bis vor wenigen Jahren noch nicht salonfähig war, aber die Siedler heute, die sogenannten Siedler heute verbreiten. Der Kahanismus besteht aus der Forderung jüdische Theokratie statt Demokratie. Nichtjuden dürfen nicht in dieser Region leben, nicht in diesem Land leben. Gewalt ist ein Mittel, um dieses Ziel durchzusetzen. Und ich will einen Begriff von Frau Henschke aufgreifen, ein Shift nach rechts. Eine Meinungsumfrage hat im Jahr 2019 festgestellt, dass sich damals 46% der jüdischen Israelis als rechts bezeichnet haben. Kurz vor dem 7. Oktober waren es 62%. Innerhalb von wenigen Jahren, also wirklich ein Shift nach rechts, demografisch bedingt, aber eine Veränderung, die sich wahrscheinlich auch im Militär niederschlägt. Also diese jungen Rekruten sind dann auch in diesem Sinne aufgezogen. Und wir haben Hinweise darauf, dass Gräueltaten, die im Gazastreifen verübt worden sind, auch von solchen Soldaten stammen, die in Westjordanland in Siedlungen groß geworden sind.
Zwei Gedanken dazu. Einmal Zionismus. Ich habe es immer so verstanden als ein Projekt, um einen sicheren Hafen für Juden zu schaffen, die in aller Welt verfolgt wurden und als Minderheit übelsten Pogromen unterworfen waren. Und insofern gewissermaßen entstand ja erst die zionistische Bewegung, um einen sicheren Ort für Jüdinnen und Juden zu schaffen. Und ich glaube, inwiefern der Kahanismus jetzt eine dominante Ideologie in Israel ist, das werden wir jetzt an dieser Stelle gar nicht lösen können. Aber blicken wir mal auf Iran, auf ein Land, vor dem Israelis und die israelische Bevölkerung seit vielen, vielen Jahren Angst hat, denn die iranische Ideologie fußt seit zu einem gewissen Teil, vielleicht sogar zu einem sehr großen Teil, seit der Machtübernahme, seit 1979, auf dem Widerstand gegen eben den Zionismus, den Feind in Israel. Der Name Israel wird ja nicht genannt, sondern das ist das zionistische Gebilde. Und man hat eine Achse des Widerstands gegründet. Ich habe nie verstanden, worin eigentlich der Sinn dieser ideologischen Feindbildung besteht, außer ideologische Verbrämung zum eigenen Machterhalt. Aber blicken wir mal auf diese Achse des Widerstands heute, die ja doch nach dem 7. Oktober vor dem Krieg gegen Iran jetzt als sehr geschwächt dastand. Wie würdest du die Situation heute beschreiben, Steffi Hinschke?
Ja, ich glaube, um das vielleicht den Gedanken von Herrn Herrmann dazu nochmal aufzugreifen, es gibt diesen Shift nach rechts seit dem 7. Oktober, weil der 7. Oktober 2023 für die meisten Israelis ein Beweis ist, dass dieses Defensive immer nur wieder das Rasenmähen, wie man in Israel dazu gesagt hat, also immer wieder kurz gegen die Hamas ist, militärisch eskalieren oder auf Eskalation reagieren mit der militärischen Überlegenheit, dass das nicht reicht, dass man wirklich gegen das iranische Regime direkt vorgehen muss, dass die ganze Gefahr von dem iranischen Regime ausgeht und vor allen Dingen auch, dass jede Angst, alles, was Netanyahu vielleicht vorher, wo man gedacht hat, das nutzt er nur innenpolitisch oder außenpolitisch, dass das alles berechtigt war, dass wirklich das Allerschlimmste passieren kann durch sozusagen vom Iran finanzierte Proxys wie der Hamas. Und gleichzeitig sorgt das aber nicht dafür, das muss man ganz eindeutig sagen, dass jetzt plötzlich Israel Richtung alle Mehlkahane vergöttern oder anhimmeln. Im Gegenteil, ich finde, man sieht eine sehr verlorene, nach rechts driftende Mehrheit, die definitiv nicht rechtsextrem werden möchte, die definitiv nicht die Siedlergewalt im Westjordanland unterstützen möchte und nicht unterstützt, die sich aber eigentlich, glaube ich, sehr verloren fühlt, besonders jetzt nochmal nach diesem 6-Wochen-Krieg.
Herr Herrmann, Sie schreiben, wenn wir auf den Iran blicken wollen, von einem Generationswechsel im Machtapparat, vor allem bei den Revolutionsgarden. Das fand ich sehr interessant, dass sich nämlich der alte Klerus ja von einer Strategie der strategischen Geduld habe leiten lassen. Die neue Generation aber weiche einer offenen Konfrontation nicht aus. Das haben wir jetzt wirklich sehr vor Augen geführt bekommen in diesem Krieg Israels und der USA gegen Iran und den iranischen Antworten. Die Angriffe Israels und der USA könnten sogar beschleunigt haben, was sie eigentlich verhindern wollten, nämlich eine repressivere und feindseligere islamische Theokratie, die jetzt erst recht Atomwaffen haben wollen.
Zunächst, die iranische Revolution 1979 war die große Zäsur in der Gegend. Und das Ziel, ausgesprochene Ziel, war dann also nicht nur Revolutionsexport in die Golfmonarchien, sondern war auch Tod Israel, Zerstörung Israels. Und wie ernst es Iran gemeint hat mit dem Proxys, ist am 7. Oktober 2023 sehr deutlich geworden. Nichtsdestotrotz hat die alte Garde, die in dem Krieg gegen den Irak 1980 bis 1988 sozialisiert worden war, das oberste Ziel darin gesehen, das Überleben der Islamischen Republik zu sichern und deswegen vorsichtig vorzugehen. Und daraus wurde das Theorem der strategischen Gewalt. Die Amerikaner ziehen sich ja doch früher oder später zurück. Die Zeit spielt für uns in der Region, fällt uns in den Schoß. Das ist nun durch das Zerschießen der sogenannten Achse des Widerstandes obsolet geworden. Parallel dazu sehen wir, dass die alte Generation, die in den 80er Jahren sozialisiert worden ist, durch eine neue, jüngere Generation abtritt und die sozialisiert wurde in den Proxy, als Unterstützer der Proxys im Libanon und in Syrien, die dort gekämpft haben, die andere Kampferfahrungen haben und die bereit sind, in eine offene Konfrontation einzutreten, die offen gefragt haben, was hat uns die strategische Geduld gebracht, was hat uns das gebracht, dass wir auf die Atomwaffe verzichtet haben. Ich bin überzeugt davon, dass Iran nicht die Atomwaffe angestrebt hat unter Khamenei, aber dass es sie jetzt anstreben wird, muss, aus eigenem Selbstverständnis, weil Atomwaffen sind das ultimative Mittel der Abschreckung. Ob das nun zu einer stärkeren islamischen Theokratie führt, das bezweifle ich. Es ist der Marsch in die Militärdiktatur mit einer islamischen Galionsfigur. Aber machen wir uns nichts vor, Mojtaba Khamenei ist der Wunschkandidat der Revolutionsgarden gewesen, weil er Prinzip einer der ihren ist, den sie kontrollieren. Während Khamenei selbst noch eine Macht über die Revolutionsgarden hat, haben nun die Revolutionsgarden die Macht selbst übernommen. Und die Frage wird dann sein, ob sie islamischen Vorschriften etwas lockern, ob sie mehr auf persischen Nationalismus setzen. Zumindest wird der Umgang mit diesen neuen Militärdiktatur Islamische Republik Iran schwieriger werden als in der Vergangenheit. Das zeigt jetzt bereits diese Auseinandersetzung, die wir seit dem 28. Februar haben.
Und die Bitterkeit für die iranische Oppositionsbewegung ist ja, dass Trump behauptet hat, er tue das alles für sie. Er bereite ihnen nur den Weg, um die Macht für ein besseres, möglicherweise demokratisches Iran zu übernehmen. Aber tatsächlich ist doch die Oppositionsbewegung völlig aus dem Fokus geraten und muss um das eigene Leben in erster Linie fürchten und kann keine konkreten Pläne für einen politischen Wandel im eigenen Land voranbringen. Oder was ist dein Eindruck, Steffi Henschke?
Ich glaube, erstmal Israel ging es gar nicht großartig darum, dass es ein Regime-Change tatsächlich gibt, dass es das Regime stürzt, sondern dass es eigentlich nur darum geht, das Regime maximal zu schwächen. Und ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass das irgendwie, zumindest, dass wir in der Berichterstattung das auch transparenter machen, dass wir eigentlich sagen, okay, das kann gar nicht erreicht werden. Und in der Folge kann halt einfach auch wir nicht darüber reden, inwieweit das der iranischen Oppositionsbewegung gerade hilfreich ist, weil es im Prinzip in den Angriffen nicht darum geht, die iranische Oppositionsbewegung zu unterstützen. Das haben wir auch daran gesehen, dass Rasla Pahlavi erklärt hatte, ich meine, dass er sich äußern würde, dass er quasi sich vor die Oppositionsbewegung in der Diaspora stellt und dass er präsent sein werde. Und sobald die Angriffe aber losgingen, kam relativ wenig von ihm. Und das ist mir zumindest aufgefallen. Und was ich aber höre, wenn ich jetzt mit Expertinnen und Experten spreche, die sehr gute Kontakte noch in den Iran haben, interessanterweise hoffen viele Menschen im Iran weiterhin auf Unterstützung, vor allen Dingen militärisch aus Israel.
Und vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Punkt. Ist das glaubwürdig? Ich höre hier bei den iranischen Stimmen in der Diaspora in Deutschland, höre ich vor allem Kritik am Krieg der USA und Israels im Iran. Was ist Ihr Eindruck, Herr Herrmann?
Nun, das waren leere, hohle Versprechen des amerikanischen Präsidenten, aber auch des israelischen Ministerpräsidenten, ein Regimewechsel herbeizuführen. Die großen Verlierer sind die iranischen Bürgerinnen und Bürger. Der Staat wird repressiver, die wirtschaftliche Lage wird desaströser. Die Menschen, den Zerstörungen der vergangenen 6 Wochen, werden die wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr viel geringer sein. Ich hatte auch verschiedentlich in den vergangenen Wochen mit meinen Freunden in Teheran telefoniert und die Hoffnung war groß, dass da etwas geschehen wird. Und wir haben ja in der New York Times gelesen von diesem Treffen im Situation Room am 11. Februar, wo Netanyahu versucht hat, den amerikanischen Präsidenten zu überzeugen von dem Krieg. Und Punkt 3 war, wir führen gemeinsam einen Regimewechsel herbei. Und auf Punkt 4, es wird künftig einen säkularen Führer geben in Iran mit dem Kronprinzen Reza Pahlavi. Und meine iranischen Freunde haben dann, nachdem Trump mit der Zerstörung der iranischen Zivilisation gedroht hat, damit erwartet, es wird einen Nuklearschlag geben. Und plötzlich verhandelt er wieder, schickt er seinen Vizepräsidenten nach Islamabad, um mit dieser dadurch legitimierten und aufgewerteten Islamischen Republik zu sprechen. Das ist tragisch für das iranische Volk und ich sehe nicht, dass sich bald wieder die Menschen wagen, auf die Straße zu gehen. Anfang des Jahres, vergessen wir nicht, sind über 30.000 Menschen, die es wagten, auf die Straße zu gehen, blutig niedergemetzelt worden.
Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber ich vermute, dass die Mehrheit zum Beispiel der deutschen Bevölkerung gegen eine Fortsetzung dieses Krieges im Moment eingestellt ist. Wenn man sich die jüngsten Umfragezahlen aus Israel anschaut, sieht das anders aus. Also ich beziehe mich auf einen Artikel in der linksliberalen Tageszeitung Haaretz, die wiederum das Forschungsinstitut für nationale Sicherheit zitieren, Institute for National Security Studies, wonach eine Mehrheit der Israelis, nämlich 61%, gegen die Feuerpause mit Iran sind und 69% für die Fortsetzung der Militäreinsätze gegen die Hisbollah im Libanon. Was ich mich frage, Steffi Henschke, bedeutet das auch, dass Netanyahu bei den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst 26 mit einer Mehrheit rechnen kann?
Umfragen im Zusammenhang mit Israel und Palästina sind immer ganz interessant. Ich empfehle dafür erstmal Dalia Schendlin, die auch viel für die Haaretz schreibt. Wenn du die Zahl 61% ansprichst, die gegen eine Feuerpause mit dem Iran sind, muss man ja erstmal sehen, dass zum Kriegsbeginn 91% der jüdischen Israelis diesen Krieg unterstützt haben. Mhm. Jetzt sind nur noch 61% gegen eine Feuerpause. Ja, das ist massiv. Israelis sind eigentlich traditionell immer, scharen sich hinter ihre Regierung, unterstützen Kriege, weil sie als Gefahr von außen gesehen werden. Und ich glaube, dass dieser Krieg da tatsächlich vielleicht nicht zu einem kompletten Bruch, aber doch zu einem Bröckeln dieses Gedankens oder dieser Maxime vielleicht führen könnte. Mit Blick auf den Libanon ist die Situation nochmal eine andere. Auch die Angriffe der Hisbollah gehen seit dem Wochenende ja unvermindert weiter. Also es ist ja nicht so, dass nur Israel im Libanon angreift. Klammer auf, das heißt nicht, dass der Angriff in Beirut mit den überproportional extrem vielen zivilen Toten gerechtfertigt war. Aber es ist eben trotzdem so, dass die Hisbollah das, was sie kann, verschießt und ganz viel auf den Norden Israels weiterhin schießt. Und da sind ganz viele der Meinung, das muss jetzt weitergehen. Dieser Militäreinsatz ist noch nicht beendet. Der ist erst beendet, wenn es zumindest eine Pufferzone gibt. Und nochmal zu der Frage zu den Umfragen. Wir sehen eben auch, dass dieser Krieg keine signifikante Mehrheit in Umfragen für Netanyahus Regierung bringt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu sehen, wenn ich sage, wir sehen einen Rechtsshift, ja, aber wir sehen nicht, dass dieser Shift unbedingt direkt zugunsten von Netanyahu ausfällt und schon gar nicht zugunsten seiner rechtsextremen Koalitionspartner. Sonst würde diese Koalition in Umfragen deutlich besser dastehen. Das haben wir eigentlich aus früheren Kriegen immer wieder gesehen, dass die Regierung und gerade Netanyahu, der immer wieder diese Eskalation mit dem Iran versprochen hat, der dieses Versprechen grundsätzlich erstmal eingelöst hat, dass er nicht davon profitiert, das finde ich journalistisch extrem interessant. Und von daher, nein, wir können nicht damit rechnen, automatisch, dass er in den Parlamentswahlen jetzt im Herbst sehr gut abschneiden wird.
Und wir wollen noch in die Golfstaaten blicken. Ein besonders interessantes Kapitel in Ihrem Buch, finde ich, Herr Herrmann, weil es eine Region ist, in die kann man dann doch den Schluss ziehen, wir hier viel zu wenig blicken. Und Sie schildern in diesem ganzen desaströsen Bild innerhalb der Zerstörung des Nahen Ostens ein Zukunftsszenario, das doch Hoffnung geben kann, das insbesondere von Saudi-Arabien ausgeht. Vielleicht erklären Sie kurz, welches Hoffnungsbild Sie damit verbinden.
Frau Freundl, Sie sagen, dass wir blicken viel zu wenig und wir bekommen nicht die Veränderungen mit, die dort stattfinden. Die Veränderungen verlaufen viel schneller, als wir es überhaupt wahrnehmen können. Ich reise seit 30 Jahren nach Saudi-Arabien, viel länger in die benachbarten Golfstaaten. Dubai ist der Vorreiter. Dubai hat die Richtung vorgegeben, die Geschwindigkeit nicht einholbar, aber Saudi-Arabien bewegt sich nun auch. Saudi-Arabien hatte einen schlechten Ruf und vollkommen zu Recht. Der intolerante wahhabitische Islam war nach innen eine Knute und ist nach außen exportiert worden. Die Bevölkerung war lange träge durch den Wohlfahrtsstaat nahezu erstickt. Das Erdöl, die Erdöleinnahmen sind großzügig ausgeschüttet worden. Ich habe aber im Laufe der Zeit schon von unten eine Veränderung festgestellt. Die Saudis sind ja immer viel gereist, haben in Amerika, die Frauen in Amerika ihren Führerschein gemacht, haben in der ganzen Welt studiert und sind dann in das Land zurückgekommen, sodass von unten ein Veränderungswille da war. Und die Leistung des Kronprinzen Mohammed bin Salman lag darin, dass er einfach diese Decke weggezogen hat und dass das sichtbar wurde, was schon bereits entstanden war. Das hat er dann durch seine sogenannte Vision 2030 noch befördert. Das ist ein ambitioniertes Transformationsprojekt, das die Wirtschaft auf neue Grundlage stellen soll. Weg vom Öl, neue zukunftsfähige Industrien sollen aufgebaut werden. Das setzt voraus, dass die Gesellschaft sich öffnet. Das setzt voraus ein neues Bildungssystem, ein modernes Bildungssystem. Das setzt voraus, dass die Frauen freier sind. Und wir reduzieren es immer darauf, dass das Fahrverbot für die Frauen weggefallen ist. Das ist viel mehr. Nehmen wir nur eine Zahl. 2015 beim Amtsantritt des neuen Königs Salman lag die Erwerbsquote der saudischen Frauen bei 11%. Heute sind es 40% innerhalb von mehr oder minder einem Jahrzehnt. Und das in allen Berufen. Ich will das nicht schönreden. Die Lage der Frauen in Saudi-Arabien ist nicht ideal. Bei uns ist sie auch nicht ideal. Wir diskutieren jetzt über sexualisierte Gewalt. Es bestehen auch in Saudi-Arabien noch Einschränkungen. Aber im Großen und Ganzen läuft es in die richtige Richtung. Und für mich ist das eine der wenigen Erfolgsgeschichten in der arabischen Welt in den vergangenen Jahrzehnten.
Soweit ich weiß, finden auch in Saudi-Arabien nach dem Freitagsgebet immer noch öffentliche Hinrichtungen statt. Also ich habe da eben schon große Fragezeichen bei allem ja positiven Lesen auch dieser Zukunftsvision, das Sie offenbar mitbringen.
Ich habe nicht über politische Freiheiten gesprochen, sondern über wirtschaftliche Freiheiten, gesellschaftliche Freiheiten, künstlerische Freiheiten, eine erstaunliche Kunstszene in Saudi-Arabien. Aber es ist natürlich eine absolute Monarchie. Und die Todesstrafe wird verhängt. Sie wird verhängt insbesondere gegen Drogenhändler. Drogen sind ein großes Problem in Saudi-Arabien, was die Sache nicht rechtfertigt. Todesstrafe sollte abgeschafft werden. Also positive Veränderungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Kunst. Aber eine absolute Monarchie wird Saudi-Arabien bleiben. Und Mohammed bin Salman lässt auch die verfolgen, die genau dasselbe fordern, was er tut. Er will seinen Untertanen das Signal geben, ich bin derjenige, der Veränderungen ermöglicht und da sollen wir andere nicht reinreden.
Darf ich dazu eine ganz kurze Nachfrage stellen? Nur, es würde mich nur interessieren, das iranische Regime ganz oft sagt ja auch, dass alle möglichen Regimekritiker, dass sie verurteilt werden wegen Drogendelikten. Wie können Sie aus der Distanz sehen, was tatsächlich Drogendelikte sind und wo das nur vorgeschoben wird?
Weil wir an den Namen erkennen können, ob es schiitische Oppositionelle sind oder nicht, oder ob es Namen sind, denjenigen, die sich mit Drogenhandel beschäftigen, bekannt sind.
Du hast vorhin, Steffi Henschke, ja schon eine neue Vernetzung zwischen Israel und den Nachbarstaaten erwähnt. Und ich nehme an, du hast auf die Abraham-Abkommen angespielt, die ja Trump innerhalb seiner ersten Präsidentschaft abgeschlossen hat und die ja schon ein Hoffnungsmoment waren, dass Israel in neue Beziehungen eintritt mit den arabischen, islamischen Nachbarstaaten. Von diesem Hoffnungsmoment ist, ich weiß nicht, innerhalb Israels wenig übrig geblieben, oder? Wie ist dein Eindruck?
Ja, ich finde, die Abraham-Abkommen und was daraus geworden ist, beweist, dass allein wirtschaftlicher Fortschritt oder Diplomatie durch Wirtschaft ganz, ganz oberflächlich ist und nicht funktioniert, dass es nicht ausreicht, dass es einfach eine politische Einigung, ein Verständnis braucht, eine Sicherheit braucht in der Region, die einfach nicht da ist. Und mein Eindruck ist zumindest, dass auch Netanyahu verstanden hat, dass es am Ende doch nicht reicht, wirtschaftlich hegemonial zu sein. Und es ging ja noch weiter. Es gab ja Diskussionen über eine sogenannte Nahost-NATO, darüber, ob Israel vielleicht auch zum Beispiel Saudi-Arabien militärisch mitschützen kann durch dieses ganz neue militärische Abwehrsystem Iron Beam, also ein Lasersystem. Darüber habe ich noch 2023 im Sommer geschrieben, über diese geplante Nahost-NATO. Heute sind wir in einer ganz anderen Realität, wo die Frage ist, wie werden die Golfstaaten langfristig darauf reagieren, wie lange werden sie Israel verzeihen, dass es irgendwie durch diesen Angriff in diese Situation gebracht wurden? Und mein Eindruck ist, dass sich da einfach Israel, auf jeden Fall Netanyahu, ganz klar auf eine militärische Taktik konzentriert hat. Und da passt kein Abraham-Abkommen im Moment mehr dazu.
Werden die Golfstaaten Israel verzeihen, dass sie ins Feuer zwischen Iran und Israel geraten sind?
Die Golfstaaten sind Realpolitiker. Sie werden verzeihen, wenn sie sich davon Vorteile versprechen. Sie sind gegenwärtig zornig auf Iran, dass Iran die Détente-Politik der vergangenen Jahre über Bord geworfen hat. Sie sind aber auch wütend auf Israel, dass Israel sehenden Auges diesen Kollateralschaden in den Golfstaaten in Kauf genommen hat. Die Beziehungen mit Israel werden, finde ich, in erster Linie davon abhängen, ob Israel künftig einen Beitrag leisten kann, die Golfstaaten, militärischen Beitrag leisten kann, die Golfstaaten gegenüber Iran zu verteidigen. Aber ich sehe nicht, dass es ohne eine Einigung oder ein Entgegenkommen in der Palästina-Frage eine Bereitschaft geben wird, in den Golfstaaten auf Israel wieder zuzugehen. Insofern sehe ich keine weiteren Abraham-Abkommen. Saudi-Arabien ist enttäuscht, dass Israel das Projekt eines großen Wirtschaftsraumes mit Neom, also dieser Stadt im Nordwesten Saudi-Arabiens, sollte die neue Wirtschaftskapitale des ganzen Nahen Ostens werden, nahe an Israel, nahe an Ägypten, in der äußersten Ecke Saudi-Arabiens, dass Israel das ausgeschlagen hat. Und dass Israel eben, so wird es in der arabischen Welt gesehen, sich als imperiales Israel versteht. Und damit haben alle, außer bedingt die Vereinigten Arabischen Emirate, haben alle ihre Probleme.
Wenn wir jetzt das Gesamtbild, wir haben jetzt einen Dreischritt gemacht von Israel, eigentlich haben wir zu wenig über Palästina gesprochen, aber Dreischritt von Israel zum Iran, zu den Golfstaaten. Wenn wir jetzt den gesamten Nahen und Mittleren Osten in den Blick nehmen und zurückkommen zu unserer Ausgangsfrage, ist der Nahe Osten zu einem ewigen Krieg verdammt, zu einer ewigen latenten oder aktiven Kriegssituation, ewiger Kreislauf der Gewalt? Was ist deine Antwort, Steffi Henschke in Tel Aviv?
Solange wir es nicht schaffen, aufgrund anderer größerer militärischer Eskalation wieder ganz konkret auf Palästina zu gucken, darauf zu gucken, was kann eigentlich aus Gaza werden, wie kann man dafür sorgen, dass diese Besatzung, wie sie jetzt stattfindet, die radikalisierte Siedlergewalt, wie die gestoppt werden kann, zurückgefahren werden kann, solange werden wir definitiv leider keine Bewegung in eine Richtung der Deeskalation sehen, denke ich.
Ist die Situation der Palästinenser entscheidend für eine Friedenslösung für den gesamten Nahen Osten, Rainer Herrmann?
Es ist für die Araber eine Voraussetzung. Also lange Zeit hatten wir darüber gelächelt, über den Satz, der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina, geglaubten, dass andere Konflikte wichtiger geworden sind. Es ist einer der drei Grundkonflikte in der Region. Die anderen sind ja zwischen Israel und Iran, zwischen den Golfstaaten und Iran. Aber die Stimmung in der arabischen Straße, in der arabischen Öffentlichkeit ist sehr stark von dem geprägt, was sie auf Social Media und in den Nachrichtensendern über Palästina sehen. Also insofern können selbst Autokraten nicht über Stimmung hinweggehen. Ein zweiter Punkt ist ja, der Nahe Osten ist das Brennglas der Welt. Also wir haben weltweit eine Erosion des Völkerrechts. Die Erosion des Völkerrechts begünstigt den Revisionismus. Wir leben in einer Huntingtonschen Welt, in der Staaten sich anderen überlegen fühlen, aufgrund ihrer Identität, die gespeist wird durch Religion, durch Geschichte. Das sind Staaten, weniger in der arabischen Welt, sondern witzigerweise heute eher Vereinigte Staaten, eher Israel, also Staaten, die nicht mehr säkular sind. Also wenn wir diese Huntingtonsche Welt überwinden könnten, um wieder zu Säkularität zurückzukommen, das wäre auch eine Voraussetzung dafür, Frieden zu schaffen. Es kann keinen Frieden geben zwischen Staaten, die religiös aufgeladen sind. Das sieht man am Beispiel der Islamischen Republik Iran.
Wir haben jetzt wirklich ein eher dunkles Bild gezeichnet und ein realistisches Bild in erster Linie. Ich möchte aber nochmal zu deiner Situation, Steffi, in Tel Aviv zurückkommen. Eine Stadt, die ich auch wirklich sehr liebe. Und dich nochmal persönlich fragen, was hält dich bei aller Verzweiflung dort? Warum bist du auch jetzt wieder, nachdem du dein Buch in Deutschland vorgestellt hast, wieder ja mitten im Krieg zurückgeflogen nach Israel?
Weil ich glaube, die erste Ebene der Frage, wo wir ganz an meiner ersten Frage oder deiner ersten Frage an mich waren, was bringt mich zum Verzweifeln? Und die erste Ebene ist eben diese Spirale der Gewalt, die Frage, wie kann es hier weitergehen? Mit der kann ich journalistisch, die kann ich zumindest mir angucken. Ich kann darüber berichten. Das gibt mir das Gefühl von einer gewissen Handlungsoption, während ich aber auf diese zweite Ebene teilweise wie über den Nahostkonflikt, den israelisch-palästinensischen Konflikt in Deutschland diskutiert wird, das habe ich auch auf meiner Lesereise gemerkt, ganz wenig Auswirkungen habe. Obwohl ich als Nahostberichterstatterin bin, ist es dann doch so, dass ich hier in dieser Kriegsrealität das Gefühl habe, meine Arbeit machen zu können, und das hält mich hier.
Rainer Herrmann, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit dieser Region und Sie halten daran fest. Aber ich würde Sie auch gerne noch mal fragen, was fasziniert Sie auch an dieser Region? Warum waren Sie gerne, Sie haben gerade gesagt, es gibt keine politischen Freiheiten, beispielsweise in Saudi-Arabien. Und trotzdem beschreiben Sie beispielsweise dieses NEOM-Projekt auch mit großer Bewunderung, mit Leidenschaft, das spürt man.
Ja, weil die Golf-Araber haben es geschafft, die ideologischen Ketten, die die arabische Welt lange festgehalten haben, abzustreifen. Also mit dem Sturz von Bashar al-Assad ist das letzte ba'athistische Regime zu Ende gegangen. Der Nasserismus spielt keine Rolle mehr, der Ba'athismus spielt keine Rolle mehr. Insofern haben wir, sagen wir, ein ideologisches Vakuum in der arabischen Welt, das nur die Golf-Araber nutzen, um mit einem ungeahnten Maß an Pragmatismus eine neue Welt zu schaffen. Als ich begonnen habe mit dem Studium der Islamwissenschaften, war Kairo, Damaskus, Bagdad, das waren so die großen Zentren. Das war das alte, schöne Arabien. Davon haben wir gezehrt von der Literatur Ägyptens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vom Theater, von der Musik. Aber das erstarrte und ist also auch dann von Nasser übergestülpt worden, eine Ideologie, dass es sich nicht weiterentwickeln konnte. Die arabische Welt war erstarrt zu dem Zeitpunkt, als die Golfstaaten zu ihrem Aufstieg angesetzt haben. Was mich da eben fasziniert ist, bin ja auch Volkswirt, dass die Staaten also einfach wirtschaftlich pragmatisch sind und sagen, wir wollen aufschließen zu den Großen, zu den Besten der Welt. Wir wollen Lebensbedingungen schaffen, wir wollen Wohlfahrt schaffen, was Nasser und den Ba'athisten nicht gelungen ist.
Also hoffen wir, dass innerhalb und gegen die Zerstörung auch etwas Neues, tatsächlich nicht nur Wohlstand, sondern auch Frieden entstehen kann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Steffi Henschke in Tel Aviv und Rainer Herrmann hier im RBB-Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir danken.
Man kann ganz vielseitig verzweifeln am Nahostkonflikt. So Steffi Henschke in Tel Aviv, von wo aus sie vor allem für die Zeit über Israel und die ganze Region berichtet. Es gibt keinen Frieden zwischen Staaten, die religiös aufgeladen sind, meint Rainer Herrmann, Islamkenner und ehemaliger FAZ-Korrespondent. Wenn Religion und Politik fanatisch vermengt werden, dann liegen Kriege nahe und die Menschenwürde fern. Für Palästina, Israel und Iran sind politischer Pragmatismus und wirtschaftliche Vernetzung heute fast utopisch. Solange der Nahe Osten vom Schwert lebt, ähneln diese Konzepte einer Fata Morgana. Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke von Radio 3 im RBB. Im Radio immer donnerstags 19 Uhr und samstags 13 Uhr, als Podcast unter anderem in der ARD Sounds App. Wir freuen uns über Kommentare, konstruktive Kritik oder kritisches Lob gern direkt an derzweitegedanke@radio3.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken. Und dazu empfehle ich auch diesen Podcast.
Für alle, die gerne wissen, was los ist auf unserem Planeten, sich auch mal auf neue Blickwinkel einlassen und sich über Denkanstöße freuen, gibt's 7 Tage wach. Der RBB24 Inforadio-Podcast 7 Tage wach liefert die wichtigsten Fakten und stärksten Debatten.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sind seit fast 30 Jahren miteinander befreundet und wir diskutieren wahnsinnig gerne, was auf der Welt gerade so passiert. In der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft.
Auch in unserem Podcast 7 Tage wach machen wir das. Wir streiten uns, wir nerven uns auch mal. Aber, das ist wichtig, egal wie hart wir in der Sache diskutieren, wir haben uns hinterher immer noch lieb.
Und wir wollen einfach wirklich wissen, was der andere für eine Meinung hat und auch warum.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB24 Inforadio Podcast. Immer freitags, zum Beispiel in der ARD Sounds App.